You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 6. Juli 2023. Die vergangenen Wochen und Tage haben einiges mit sich gebracht. Hannes Loth von der Alternative für Deutschland wurde in Ragun-Jesnitz zum Bürgermeister gewählt, damit der erste Bürgermeister für die Alternative für Deutschland und das auch noch in Sachsen-Anhalt. Dann wurde auch noch Robert Sesselmann im Kreis Sonneberg zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt und hat vergangenen Montag seinen Dienst angetreten. Und in Thüringen liegt die Alternative für Deutschland laut Umfragen bei 34% und nächstes Jahr sind dort Landtagswahlen. Es ist klar, wir müssen reden über die Zustände in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Los geht's. Blicken wir kurz ganz klein und aktuell auf Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch, dem 5. Juli, war der letzte Tag der Beweisaufnahme im aktuellen Prozess gegen den hallischen Neonazi Sven Liebig. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung haben ihre Schlussvorträge gehalten. Dabei forderte die Staatsanwaltschaft Halle erstmals Haft ohne Bewährung. Unter Einbeziehung der Strafe aus den letzten Verfahren, die bei 10 Monate lag, ausgesetzt zur Bewährung auf 3 Jahre, war die aktuelle Forderung eine neue Gesamtstrafe in Höhe von 2 Jahren Haft ohne Bewährung. Am 13. Juli 2023 um 9 Uhr soll das endgültige Urteil verkündet werden. In der Stadt Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt stellt die Alternative für Deutschland künftig erstmals in Deutschland einen hauptamtlichen Bürgermeister. Der Kandidat Hannes Loth von der Alternative für Deutschland setzte sich in einer Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Nach vorläufigen Ergebnissen der Stadt erhielt Loth 51,1% der abgegebenen Stimmen, Naumann kam auf 48,9%. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,5%. Rassistische und antisemitische Hetze hat also zum ersten Mal der Alternative für Deutschland auf kommunaler Ebene einen großen Wahlerfolg gebracht. Dass solche Einstellungen auch in der Bevölkerung verbreitet sind, verwundert kaum und unterstreicht auch der neue Bericht der Meldestelle Antisemitismus RIAS in Sachsen-Anhalt. Um antisemitische Gewalt sichtbar zu machen, hat die Meldestelle Antisemitismus RIAS Sachsen-Anhalt vor circa einem Jahr ihre Arbeit begonnen und letzte Woche die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit vorgestellt. Diese Meldestelle für Antisemitismus gibt es auch in 10 weiteren Bundesländern. Umso erfreulicher ist es, dass es nun auch für Sachsen-Anhalt eine Erhebung antisemitischer Angriffe gibt. Bei dem nun ersten Bericht für Sachsen-Anhalt hat RIAS insgesamt 47 Vorfälle dokumentiert. Eine Zahl, aus der Marie von RIAS klare Schlüsse zieht.
Und das zeigt ja eigentlich schon, dass es eben nicht sicher ist. Und was bedeutet eigentlich sicher? Wir können auf jeden Fall sicher sagen, dass Antisemitismus leider zum Alltag dazu gehört, vor allen Dingen für Jüdinnen und Juden. Und diese Zahlen, es sind eben auch Zahlen, die wir erfassen, die wir dann aber auch wieder rückführen müssen in Analysen sozusagen und in konkrete Ergebnisse sozusagen. Und was man wirklich festhalten muss, ist, dass wir ja in einer mehrheitlich nicht-jüdischen Gesellschaft leben, in der Jüdinnen und Juden aber regelmäßig von antisemitischen Vorfällen betroffen sind und das auch gar nicht planen können, weil eben Antisemitismus aus jeder Richtung, aus jedem Lager und in jeder Lebenslage im Alltag oder in Institutionen vorkommen kann. Und das ja beeinflusst durchaus auch den Alltag, das beeinflusst Lebensentscheidungen. Das sind ganz konkrete Lebenserfahrungen auch, die sich an diesen Zahlen festmachen, die für eine nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft eben sehr schwer nachvollziehbar zu machen sind. Und dafür ist eben auch in gewisser Weise unser Projekt da, dass wir das eben sichtbarer machen.
Antisemitismus sichtbar zu machen, ist natürlich kein leichtes Unterfangen. Schon alleine, weil Antisemitismus verschiedene Ausdrucksformen hat. Die Meldestelle berücksichtigt dabei aber alle Formen von Antisemitismus. Von Zuschriften, Schmierereien, Beschimpfungen und Kommentaren bis hin zu Sachbeschädigungen, Angriffen, Diskriminierung, Bedrohung und Gewalt. Natürlich werden aber nicht alle Vorfälle gemeldet. So geht RIAS von einer hohen Dunkelziffer aus. Gerade deswegen ist der aktuelle erste Bericht aber nicht unbedeutend, sondern besonders wichtig, wie Michael vom RIAS ausführt.
Ich glaube, es ist wichtig natürlich, dass deutlicher wird in der Gesellschaft, was Antisemitismus ist, vor allem was es für Jüdinnen und Juden, also für potenziell für Betroffene bedeutet. Es ist, glaube ich, auch wichtig dann eben, dass verstanden wird, dass Antisemitismus eben nicht das Problem von Jüdinnen und Juden ist, sondern eben, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Das sollte auf jeden Fall anerkannt werden. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sich mehrheitsgesellschaftlich dann, also mehrheitsgesellschaftlich in Anführungszeichen, dass sich mehr mit Antisemitismus auseinandergesetzt wird. Und natürlich ist es wichtig, entsprechend auf Melde- und Beratungsangebote eben hinzuweisen.
Ein solches Meldeangebot ist eben RIAS in Sachsen-Anhalt nun seit einem Jahr. Die Meldestelle arbeitet in enger Kooperation mit jüdischen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Beratungsnetzwerken vor Ort. Sie nimmt Meldungen auf, verweist auf weiterführende Beratungsangebote und informiert über aktuelle Entwicklungen. Dabei bleiben die Meldenden auf Wunsch anonym und entscheiden selbst, wie mit ihrer Meldung umgegangen wird. Ein Unterstützungsangebot gibt es durch die Kooperation mit der mobilen Opferberatung. Doch auch jenseits der Betroffenen selbst gibt es für all jene, die Antisemitismus erkennen, auch Handlungsmöglichkeiten bzw. Notwendigkeiten, wie Marie von RIAS klarstellt.
Und dann natürlich als nächsten Schritt, wenn man es erkannt hat und registriert hat, dann auch sich zu positionieren. Eben das, was auch RIAS macht, dass wir eben uns zu allen Formen und aus jedem Milieu sozusagen zum Antisemitismus positionieren und ihn aufnehmen und analysieren und da in keine Richtung, sei es jetzt nach rechts, nach links oder in die sogenannte Mitte der Gesellschaft irgendwie blind sind, sondern versuchen alles zu erfassen.
Antisemitische Diskriminierung ist nur ein Faktor, der eine Rolle spielt bei der dauerhaften Diskriminierung in der Bundesrepublik Deutschland, die auch von staatlichen Behörden ausgeht. In einem prominenten Fall geht nun der Bruder von Uri Jalloh auf der nächsten Ebene gegen die Verschleierung der Todesumstände von Uri Jalloh vor, der in einer Polizeizelle in Dessau verbrannte. Uri Jallohs Bruder legte am vergangenen Montag, dem 3. Juli, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde gegen Deutschland ein. Die Beschwerde richtet sich konkret gegen die Verstöße der Bundesrepublik gegen Artikel 2, das Recht auf Leben, Artikel 3, Verbot der Folter und Artikel 5, Recht auf Freiheit und Sicherheit, sowie Artikel 14, dem Diskriminierungsverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention. Am 7. Januar 2005 kam der damals 63-jährige Asylbewerber Uri Jalloh aus Sierra Leone in den Kellerräumen einer Dessauer Polizeidienststelle ums Leben. Die Todesumstände sind bis heute noch nicht hinreichend geklärt, obwohl sie den Verdacht eines rassistisch motivierten Mordes nahelegen. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh kämpft seither um politische und juristische Aufklärung des Falls. Während in diesem Fall Rassismus nicht anerkannt wird, hat selbst die Polizei inzwischen verstanden, dass Björn Höcke von der AfD in Thüringen ein Faschist ist. Und so wurde am 3. Juli ein beschlagnahmtes Banner zurückgegeben, welches Björn Höcke als Nazi bezeichnete. Im Mai dieses Jahres wurde dieses Banner auf einer Demonstration gegen den Parteitag der Alternative für Deutschland in Hessen von der Polizei beschlagnahmt. Auf dem Banner ist der Faschist Björn Höcke mit erhobenem rechten Arm abgebildet und es steht darauf geschrieben: Björn Höcke ist ein Nazi. Jetzt ist das Banner am 3. Juli wieder zurückgegeben worden, da es aus Sicht der Ermittler bei der Aussage nicht um eine Beleidigung, sondern um ein an Tatsachen angeknüpfendes Werturteil handelt, das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. So die behördliche Formulierung. Während es erfreulich ist, dass immerhin inzwischen auch öffentlich ein Faschist als Faschist bezeichnet werden kann, ist die Situation in Thüringen, wo Björn Höcke Fraktionsvorsitzender der Thüringer Alternative für Deutschland ist, besorgniserregend. Eine aktuelle Umfrage prognostiziert der Alternative für Deutschland Zustimmungswerte von 34%. Nächstes Jahr stehen in Thüringen im Herbst Landtagswahlen an. Umso wichtiger hier in den Antifa-Nachrichten auf die Thüringer Zustände zu blicken. Rechte Stimmungsmache und Mobilisierung im Freistaat Thüringen haben dieses Jahr zu einem neuen Höchststand rechter Gewalt geführt. Das geht aus der am 27. Juni veröffentlichten und vorgestellten Publikation Thüringer Zustände hervor. Eine gemeinsame Publikation von ESRA, der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, und von MOBIT, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, und vom COMREX, dem Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftlicher Integration der Friedrich-Schiller-Universität Jena, und vom IDZ, dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Die Thüringer Zustände bieten eine faktenbasierte Darstellung und kritische Einordnung der Situation bezüglich Antisemitismus und Rassismus, der Abwertung, Diskriminierung und Hassgewalt von Seiten rechter Ideologien im Freistaat Thüringen. Sie ergänzen damit behördliche Darstellungen, wie Romy Arnold von MOBIT bei der Vorstellung der diesjährigen Ergebnisse begründet.
Wir haben damit angefangen, weil wir gerne den offiziellen Statistiken, den offiziellen Betrachtungsweisen staatlicher Seite eine zivilgesellschaftliche Perspektive entgegensetzen wollten. Weil wir festgestellt haben, unsere Datengrundlagen sind etwas anders. Wir haben festgestellt, unsere Zahlen gestalten sich anders und auch unsere Perspektiven. Also quasi nicht nur eine zivilgesellschaftliche Perspektive als Ergänzung hinzuzufügen, sondern auch eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Perspektive und auch gleichzeitig Leerstellen zu füllen, nämlich die Sicht von Betroffenen und von Engagierten
Das Ergebnis? In Thüringen gibt es einen Höchststand rechter Gewalt im vergangenen Jahr. So kommt es jeden dritten Tag zu einem Angriff. Insgesamt gab es 2022 180 Angriffe. Davon waren 103 Mal Kinder und Jugendliche betroffen. Diese Ergebnisse sind natürlich wieder nur die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffer liegt nochmal höher. Damit sind es nun sogar mehr Angriffe als 2015, wo rechte Hetze und Gewalt vor allem gegen Geflüchtete einen traurigen vorläufigen Höhepunkt erreichten. Franz Zobel von der Opferberatung Esra in Thüringen sieht den Grund für die Zunahme der Gewalt ganz klar in der weiten Verbreitung rechter und diskriminierender Meinungen und Positionen.
Ein Grund dafür, warum diese Lage im letzten Jahr, vor der wir auch gewarnt haben, weiter eskaliert ist, ist die gefährliche rassistische Stimmungsmache, die wir auch wieder in den letzten Wochen und Monaten erleben mussten. Das zeigt sich unter anderem darin an Äußerungen von KommunalpolitikerInnen, auch demokratischer Parteien, einer rassistischen Kampagne der AfD. Das zeigt sich aber auch darin, wenn ein Landtagsabgeordneter in einem rassistischen Faschingskostüm erscheint und rassistische Stereotype einer Partei auf einem Faschingswagen verbreitet werden. Das alles, wenn man sich in Zahlen anguckt, hat gezeigt, dass diese rassistische Stimmungsmache ganz klar auch einhergeht mit der Zunahme von rassistischen Angriffen.
Diese Stimmungsmache und Mobilisierung rechter Akteure drückt sich auch in einem bedrückenden Gefühl bei allen Betroffenen rechter Gewalt und denjenigen, die sich gegen Diskriminierung engagieren, in Thüringen aus.
Das, was wir, glaube ich, alle auch teilen, ein Gefühl, was wir aber auch unterschiedlich teilen, weil wir ganz unterschiedlich davon betroffen sind, ob nun durch rechte Gewalt oder rassistische Gewalt, durch antisemitische Gewalt, durch die Hetze, durch Bedrohung, ob im Internet, auf der Straße und überall, hat verstärkt ein Gefühl, in dem wir das so wahrnehmen, dass es halt kalt in Thüringen geworden ist. Kalt im Sinne einer erlebten Eskalation, die einhergeht mit einer Zunahme rechter rassistischer und antisemitischer Angriffe.
Ein Faktor, der dazu beiträgt, sind auch die regelmäßigen Demonstrationen jede Woche am Montag, bei denen rechte Akteure auf die Straße gehen und sich den öffentlichen Raum erobern und von denen auch Angriffe vor allem gegen die Presse ausgehen. So gab es eine Verdreifachung der Angriffe auf die Presse, wodurch eben die Pressefreiheit massiv eingeschränkt wird. Die Montagsdemonstrationen sind dabei eben nicht ein Protestreflex von Menschen, die einfach dagegen sein wollen. Das hat ganz klar eine Erhebung der Teilnehmenden durch COMREX, dem Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration, festgestellt, die im Rahmen der Publikation Thüringer Zustände veröffentlicht wurde. Cynthia von COMREX beschreibt das tatsächliche Klientel, welches sie dabei festgestellt haben.
Wir haben zum einen festgestellt, dass es nicht der pöbelnde Mob ist, der da montags auf die Straße geht, und auch keine Randgruppe, sondern das sozial, strukturell, was Bildungsabschlüsse, Einkommen, Berufsstatus angeht, dass ein Querschnitt oder ein Durchschnitt der Thüringer Bevölkerung ist. Also auch gut situierte Menschen, Menschen, die sich in eher guten Verhältnissen einschätzen, die mehr als dreimal im Jahr angeben, zu Demonstrationen zu gehen und die auch sich selbst jetzt keine unbedingten Existenzsorgen machen müssen, machen sich aber Sorgen um die Zukunft. Und die Zukunft ist nationalistisch geprägt. Also die sagen quasi, dass sie sich Gedanken um die Zukunft Deutschlands machen und um die Wirtschaft, und das ist ganz eng verknüpft. Und dann gibt es noch einige rassistische Ressentiments, die da noch mit reinspielen, und dann hat man eben eine Gemengelage vom Menschen, die auf die Straße gehen, die aber auch nebenan das Reihenhäuschen haben und denen es nicht schlecht geht.
Insgesamt 25% der Teilnehmenden halten dabei Demokratie nicht für die beste Staatsform. Nationalismus und Rassismus sind das verbindende Element zwischen den Demonstrierenden, die diese Demonstrationen als soziales Event nutzen, im Austausch miteinander treten und eine Selbstbestätigung ihrer Ideen vorfinden. Daraus ergibt sich auch die Einordnung der Funktion dieser Demonstration, die Cynthia bei der Vorstellung des Berichts Thüringer Zustände im Kontext antifaschistischer Politik macht.
Diese Montagsdemonstrationen im Endeffekt haben die Gefahr, dass es eine weitere Abkehr von Demokratie geben kann, weil eben die Anschlussfähigkeit so hoch ist. Ja, also diese Empörung, diese Eingangsempörung, mit denen die Menschen dorthin gehen, findet dann Anschluss bei RechtsextremistInnen oder deren Narrativen. Und dann wird quasi immer weiter erzählt und es wird geschwurbelt und es wird verschworen und es werden nationalistische und rassistische und antisemitische Narrative dann weiter verbreitet. Und diese Menschen befruchten sich dann quasi in ihrem Denken selbst.
So ist für antifaschistische Politik klar, dass solche Demonstrationen nicht unwidersprochen und ungestört stattfinden sollten. Doch genau das passiert inzwischen, in viel zu vielen Städten. Rechte und verschwörungsideologische Positionen werden im öffentlichen Raum nicht mit Widerspruch begegnet. Zusätzlich zeigt die Publikation Thüringer Zustände noch weitere zentrale Entwicklungen auf. So schreitet der Bedeutungsverlust klassischer neonazistischer Strukturen wie die der Partei NPD und Neue Stärke voran. Trotzdem bleiben sie weiterhin relevant, bieten Räume und agieren als Vernetzungselement im diffuseren Protestgeschehen. Ihr Fokus hat sich entsprechend auf Rechtsrockkonzerte und Kampfsport-Events verlagert, die immer mehr stattfinden. In diesem Umfeld ist auch die Reichsbürgerszene unterwegs, welche mitmischen und mittlerweile auch in Thüringen eigene große Vernetzungsevents organisieren. Doch wie Romy Arnold, Projektleiterin von Mobit, bei der Präsentation der Publikation klarstellt, ist in Thüringen vor allem die Alternative für Deutschland zentral für die rechte Szene und die Mobilisierung von WählerInnen.
Die AfD befindet sich gerade im ländlichen Raum seit Jahren in einem Dauerwahlkampf. Da gibt es Dutzende Infostände, wöchentlich Infoverabende, Bürgerstammtische etc. pp. Diesen Aufwand betreibt kaum eine Partei. Die sind dort überall zugegen und das permanent. Und das schafft natürlich für Regionen, die sich abgehängt fühlen, ich sage bewusst abgehängt fühlen, eine Aufmerksamkeit und eine Wertschätzung, die auch nochmal durchaus dazu führen kann, dass Menschen sich dann an die Wahlurne begeben. Gleichzeitig beschreiben wir, wie die AfD Krisen nutzt, unabhängig davon, welchen Inhalt diese Krisen eigentlich haben, um eigentlich immer noch ihre klassischen Themen zu setzen, nämlich Rassismus, nämlich Anti-Asyl, Antisemitismus, Anti-Elitismus, den Kampf gegen die Energiewende und das Ganze gepaart mit einer massiven Identitätspolitik und dem Kulturkampf gegen das, was Björn Höcke als Regenbogenimperium beschrieben hat. Deutlicher als in der Vergangenheit ist vielleicht als Unterschied nochmal zu nennen, dass die AfD jetzt noch sehr viel deutlicher mit einem bewussten Anti-Amerikanismus und pro-russische Agitation auf. Und nun kann man natürlich sagen, dass der vielbeschworene heiße Herbst nicht der Mobilisierungserfolg gewesen ist, den die extreme Rechte sich erhofft hat, auf der Straße. Denn was Sonneberg gezeigt hat, dass es durchaus bei der Landratswahl in Sonneberg gezeigt hat, dass diese Strategie aufgeht. Und das sollte uns allen zu bedenken geben. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Thüringer AfD ließ auch im letzten Jahr keinen Zweifel daran, dass sie ihrer Scharnierfunktion zwischen rechtspopulistisch ideologisierter Bevölkerung und organisierter Rechter im Parlament und auf den Straßen gerecht wird. Durch ihre rassistische, antidemokratische Agitation und durch den immer offeneren Schulterschluss mit VerschwörungsideologInnen und Neonazis.
Dieser Schulterschluss bedeutet, dass die Alternative für Deutschland in Thüringen eine Scharnierfunktion zwischen der Bewegung und dem Parlament erfüllt und nicht mehr nur daran arbeitet, in diese Rolle zu kommen, wie Axel Saalheißer, wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, klarstellt.
Das ist keine Entwicklung, die 2022, 2023 ist. Sonderlich neu sei. Ja, wir haben die AfD seit 10 Jahren und letzten Endes ist dieses Problem immer stärker geworden, ja, und ist letzten Endes auch jetzt verfestigt und wirkt öffentlicher und wirkte eben auch ein bisschen drastischer.
Inzwischen, so die klare Analyse, versammelt sich in Thüringen also alles um die AfD, welche als Mobilisierungsthemen eben jene Krisen der letzten Jahre aufgreift, aus der sich auch die Montagsdemonstrationen speisen. Die Corona-Pandemie, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise. Dass es dabei in Thüringen ein rechtes Problem gibt, von dem Gewalt gegen Andersdenkende und diverse Minderheiten ausgeht, ist natürlich keine Überraschung. Doch von dem Mythos des Protestwählers, der der AfD hohe Umfragewerte beschert, wie eben mit 34% in Thüringen, muss Abschied genommen werden, um wirksame Strategien gegen diskriminierende Einstellungen und Weltbilder zu entwickeln. Denn mit der Bezeichnung oder Einordnung als Protestwähler wird nach Ansicht des Wissenschaftlers Axel Saalheißer verkannt, was genau passiert.
So einfach ist es nicht. Wir können in Befragungen nachweisen, dass erstens ein erheblicher Teil der Wählerinnen die AfD wegen ihrer Inhalte wählt und nicht trotz wegen ihrer Inhalte, sondern auch der Charakter der AfD ist den Großteil der Bürgerinnen und Bürger bewusst. Es ist ja auch ganz plausibel, dass Protest nicht einfach Protest ist, sondern diese Unzufriedenheit mit Entscheidungen in der Corona-Politik, in der Migrationsfrage, in der Klima- und Energiefrage, in der Frage von geschlechtlicher Diversität, gendersensibler Sprache, Antirassismus-Diskussionen, postkoloniale Aufarbeitung, die kritische Auseinandersetzung mit strukturellen Formen des Rassismus in unserer Gesellschaft, mit Privilegien und so weiter und so fort. Das sind natürlich Themen, die die AfD bespielt und wo eben sie auch sieht, die AfD, dass es dort eben, wenn nicht Mehrheiten, dann doch nicht unbeträchtliche Minderheiten in der Bevölkerung gibt, die sie letzten Endes auch versammeln kann, wenn sie genau diese Themen bedient. Für diese Leute hat die AfD natürlich eben dieses Deutungsangebot, wir sind doch hier die Demokraten. Wir können zeigen, dass das der Partei eben zunehmend gelingt, diese politische Unzufriedenheit, die es gibt, aber eben auch die Einstellungen, die dahinter liegen, warum es eben diesen Unterschied gibt, eben zwischen dem, was Regierung und Politik leistet und dem, was die Menschen eben dann als gut bewerten oder als wünschenswert wahrnehmen. Ja, dass es eben gelingt, diese Unzufriedenheit auch dann jetzt auf kommunaler Ebene unten zu mobilisieren.
Der rechte Schulterschluss ist dabei so stark, dass Ressentiments und diskriminierende Einstellungen wie Rassismus auch gesamtgesellschaftlich wieder stärker auftreten. So kommt es immer wieder zu diskriminierenden Aussagen und Verhalten von anderen Parteien, auch wenn dort diese nicht gezielt die Programmatik ausmachen.
Und das ist ja ein Phänomen des Rassismus, dass die Nichtbeschäftigung mit Rassismus natürlich auch dazu führt, dass eben die Zustände einfach als normal und gar nicht als problematisch gesehen werden, vor allen Dingen von denen, die nicht davon betroffen sind, also der sogenannten Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft.
Umso wichtiger die Ergebnisse der Publikation Thüringer Zustände, welche ergänzend zu behördlichen Statistiken gedacht sind. Denn hier wurden verschiedene Studien und Statistiken zusammengefasst und vor allem auch Beiträge von den Selbstorganisationen der Betroffenen inkludiert, von jenen, welche von Diskriminierung betroffen sind. Zum Glück gibt es in Thüringen schließlich nicht nur ein massives rechtes Problem, sondern auch viel zivilgesellschaftliches Engagement dagegen. Und auch behördliches Agieren sowie parteipolitische Positionierung. Für die demokratische Zivilgesellschaft sieht Cynthia von Comrex drei Hürden, damit diese tatsächlich effektiv sein können.
Nämlich, dass zum einen der Handlungsraum der Zivilgesellschaft umkämpft ist und das nicht nur von GegnerInnen, sondern auch, dass es Behörden und staatliche Einrichtungen gibt, die die Arbeit erschweren, also bei Gegenprotesten, bei Finanzierung, dass es quasi schon eine Professionalisierung braucht, um überhaupt an Fördertöpfe ranzukommen. Das zweite ist ein Problem der Beständigkeit, also viel zivilgesellschaftliches Engagement ist eben auch ehrenamtlich und dieses Ehrenamt und diese Bereitschaft, sich auch quasi Leuten in den Weg zu stellen, ist vor allem im ländlichen Raum immer schwieriger und das ist auch natürlich nachvollziehbar, wenn im ländlichen Raum starke rechtsextremistische Kräfte hochkommen, die sich dann auch noch gut zum Beispiel im Kampfsport auskennen. Also da gibt es einen Nachwuchsmangel und im Endeffekt die dritte Herausforderung, die kommt da so ein bisschen dann als Summe raus, ist nämlich die fehlende Anerkennung. Ja, eine fehlende Anerkennung durch Staat, durch Behörden und auch durch andere aus der Zivilgesellschaft und andere MitbürgerInnen im Endeffekt.
Und damit zivilgesellschaftliches Engagement auch insgesamt Gehör findet, fordert Romy Arnold von Mobit als Konsequenz aus der Publikation Thüringer Zustände von der parlamentarischen und staatlichen Politik einen Richtungswechsel.
Das, was es jetzt braucht, ist einen glaubhaften Paradigmenwechsel. Wir brauchen keine Lippenbekenntnisse mehr, dass man irgendwie jetzt sich hinsetzen müsste oder dass irgendein Dammbruch erfolgt ist, sondern es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, die aber bis heute nicht umgesetzt worden sind. Das heißt, wenn wir weiter jahrelang darüber diskutieren, ob eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingerichtet werden soll, wenn wir weiter jahrelang darüber diskutieren müssen, dass zum Beispiel Neonazis einfach wie im Fretterode-Prozess mit faktischer Straffreiheit davonkommen, wenn wir weiter darüber diskutieren wird und dagegen auch nichts unternommen wird, dass zum Beispiel der Schutz von Geflüchteten überhaupt nicht in den Fokus gestellt wird, dass Geflüchtete vor allem von AIMS betroffen sind und von einer rassistischen Welle betroffen sind. Wenn wir erleben, dass diese ganzen Forderungen, die auch aus zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen kommen und einfach nicht umgesetzt werden, dann ist dieses ganze Erschrockensein und diese ganzen Lippenbekenntnisse zu wenig. Und da muss ich dann auch, gerade was wir in den letzten Wochen auch festgestellt haben, ist, dass Positionen der extremen Rechten auch zum Teil umgesetzt werden. Dazu braucht es dann auch zum Teil nicht mehr die AfD.
Es zeigt sich, was zu tun ist, ist umfassend und komplex. Doch die Lage zeigt, dass es notwendig wird für eine große Anstrengung antifaschistischer Politik, um einen neuen Faschismus zu verhindern. So zieht auch der wissenschaftliche Referent des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, Axel Salheiser, umfassende Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen der diesjährigen Publikation Thüringer Zustände.
Ich möchte auch gar nicht die große Politik ansprechen, wo die demokratischen Parteien natürlich auch Handlungsweisen an den Tag legen müssen, die der AfD dann eben wieder den Saft abdrehen und besonders da eben auch in ländlichen Räumen dafür sorgen, dass Menschen sich von demokratischer Politik eben auch wieder gehört und angesprochen fühlen. Darüber möchte ich gar nicht so sehr sprechen. Wenn wir das zivilgesellschaftliche Engagement zum Beispiel gegen Diskriminierung, Rassismus, aber auch antidemokratische, autoritäre, rechtsextreme Einstellungen sehen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man vor Ort aktiv ist, gerade dort, wo sich vielleicht Lücken auftun, wo eben auch gerade für jüngere Menschen Angebote der demokratischen Selbstwirksamkeit gemacht werden kann. Es ist wichtig, Bildung zu stärken, vor allen Dingen demokratische Bildung, Demokratiebildung im eigentlichen Sinne. Und es ist natürlich eben wichtig, diese Strukturen abzusichern, dass es sowas gibt, wie Jugendclubs, wie Projekte, wie Initiativen, besonders dort, wo die Kommunalpolitik eben droht, von Rechtspopulismus vereinnahmt zu werden. Und da brauchen wir eine kritische Auseinandersetzung. Wir brauchen auch eine selbstkritische Auseinandersetzung, zum Beispiel mit Diskriminierung, zum Beispiel mit den Defiziten der Partizipation von marginalisierten Gruppen und dem Verhalten und den Einstellungen und auch den Bewertungen der sogenannten Dominanzgesellschaft. Und ich denke, wir müssen uns alle bewegen, also die Veränderungen, die unsere Gesellschaft blühen, im ländlichen Raum, aber im Ganzen, da ist es wichtig, gemeinsam eben sich darüber zu unterhalten, welche Visionen haben wir, wie wollen wir leben, wie können wir gut zusammenleben, wie gestalten wir auch die ökologische Transformation, die zunehmende Globalisierung, wie gehen wir mit unseren Herausforderungen vor Ort um und wie kann das Ganze eben demokratisch ablaufen, aber ohne Menschenfeindlichkeit, ohne Rassismus, ohne Verachtung, ohne Diskriminierung.
Und auch in Sachsen sind Rechte weiterhin am Verbreiten ihrer menschenverachtenden Einstellungen. So rufen die gewaltbereiten neonazistischen Freien Sachsen diesen Freitag, dem 7. Juli um 18.30 Uhr zu einem rassistischen sogenannten Brennpunktprotest auf. Losgehen wollen sie am Wölfnitzer Ring in Dresden-Gorbitz. Der Neonazi-Schreiber kündigte dies als ersten Termin an, der jeden ersten Freitag im Monat wiederholt werden soll. Ein Vorhaben, das vielleicht durch antifaschistischen Protest verhindert werden könnte. Bisher haben wir vor allem über rechte Zustände in Sachsen-Anhalt und Thüringen gesprochen, hier in den Antifa-Nachrichten, aber auch in Österreich horten rechte Waffen. So haben bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich am 26. Juni Sicherheitsbehörden hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Wie stoppdierechten.at schon seit Jahren untersucht, handelt es sich bei solchen Funden nicht um Einzelfälle. Seit Juli 2019 erfassen sie alle Waffenfunde bei nachweislich Rechten und mutmaßlich Rechten in Österreich. Die Ergebnisse sind zu finden unter der Webseite stoppdierechten.at. Alles zusammengeschrieben und klein. Eben solche Funde zeigen immer wieder, für welche Gewalttaten sich FaschistInnen und Neonazis wie auch RechtspopulistInnen vorbereiten. In Deutschland werden jedes Jahr Menschen Opfer derer, welche dann auch zur Tat schreiten und ihre menschenverachtenden Ideologie Lauf lassen. Diese Gewalttaten dienen uns als Mahnung, weswegen wir hier in den Antifa-Nachrichten auch jede Woche erinnern an all jene, welche seit den 90er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland Opfer rechter Gewalt geworden sind.
Wir erinnern an Emil Wendland. Am 1. Juli 1992 wird Emil Wendland in Neuruppin erstochen. Er hat im Neuruppiner Rosengarten auf einer Parkbank geschlafen und wurde dort von 3 Skinheads geschlagen, getreten und schließlich lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Die Täter hatten sich zuvor aktiv für Angriffe auf Wohnungs- und obdachlose Menschen verabredet. Das Landgericht Potsdam verurteilte einen der Täter im Oktober 1993 zu 7 Jahren Jugendstrafe wegen Totschlags. Einer der Mittäter erhielt wegen schwerer Körperverletzung eine Jugendstrafe von 2 Jahren Gefängnis. Erst im Rahmen einer Überprüfung alter Verdachtsfälle rechter Gewalt in Brandenburg durch das Moses-Mendelssohn-Zentrum 2015 wurde Emil Wendland als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Marwa El-Shabini. Marwa El-Shabini wurde am 1. Juli 2009 in einem Gerichtssaal des Amtsgerichts Dresden von einem Neonazi erstochen. Sie war juristisch gegen ihn vorgegangen, nachdem der Täter sie und ihren Sohn ein Jahr zuvor auf einem Spielplatz rassistisch beleidigt und bedroht hatte. Der Täter legte Berufung ein und schmuggelte beim Verhandlungstermin am 1. Juli ein Messer in den Gerichtssaal. Damit griff er Marwa El-Shabini und ihren Ehemann an, als diese den Gerichtssaal betraten. Beide wurden schwer verletzt. Beamte der Polizei verwundeten El-Shabinis Ehemann zusätzlich mit einem Schuss, als dieser anschließend mit dem Täter um das Messer rang. Marwa El-Shabini starb noch im Gerichtssaal, ihr Ehemann überlebte. Das Landgericht Dresden verurteilte den Täter zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Marwa El-Shabini wird als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an einen unbekannten, 44-jährigen Mann. Der Mann wurde am 1. Juli 2005 in Essen von zwei jugendlichen Neonazis zusammengeschlagen. Zwei Tage später wurde er in einem Männerwohnheim tot aufgefunden. Zu Beginn gingen die Behörden von einem Drogentod aus. Erst durch eine Obduktion konnte festgestellt werden, dass der Mann durch die Schläge der Neonazis verstarb. Die beiden Täter waren den Behörden bereits als rechte Skinheads bekannt. In dem nicht öffentlichen Prozess warf die Staatsanwaltschaft Essen den beiden Tätern Körperverletzungen mit Todesfolge vor. Mit Verweis auf das angewendete Jugendstrafrecht verweigerte das Amtsgericht Essen, den Ausgang des Prozesses öffentlich zu machen. Es ist also nicht bekannt, wann, mit welcher Begründung und zu welcher Strafe die Täter verurteilt wurden. Die Identität des Opfers und ob er als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt ist, bleiben somit ebenfalls unbekannt.
Antifaschismus heißt zu sagen nie wieder und sich zu organisieren, zu vernetzen und auch zu agieren gegen rechte Weltbilder, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Militarismus. Das geht auch diese Woche, natürlich ganz einfach und konkret und somit deswegen hier zum Abschluss der Antifa-Nachrichten noch ein paar Veranstaltungshinweise. Antifaschistischer Protest gegen das IFS-Sommerfest am 8. Juli um 14 Uhr in Schnellroda. Am 8. Juli, also dem kommenden Samstag von 14 bis 16 Uhr, findet in Schnellroda im Saalekreis ein antifaschistischer Protest gegen das sogenannte Institut für Staatspolitik statt, welches wiederum aufs Engste mit dem Höcke-Flügel der Alternative für Deutschland verbunden ist. Um den Protest vom Kollektiv IFS Dichtmachen zu unterstützen, gibt es eine gemeinsame Busanreise aus Halle. Der Bus fährt um 12.30 Uhr vom Hinterausgang des Hauptbahnhofs ab. Wenn ihr mitfahren wollt, freuen sich die OrganisatorInnen über eine kurze Anmeldung unter kontakt@linksjugend-halle.de. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Webseite ifsdichtmachen.noblogs.org. Am Samstag, dem 8. Juli, organisiert das queere Netzwerk Bautzen, Bodhisin, im Rahmen des Kulturfestivals Bouncen in Bautzen die erste Demonstration für queere Rechte, Toleranz und Vielfältigkeit. Die Unterstützung von Christopher Street Days im ländlichen Raum ist in jedem Fall eine antifaschistische Praxis. Am 7. Juli findet in Leipzig ab 18 Uhr im Werk 2 ein Hearing statt. Der Titel: Polizeilicher Ausnahmezustand, Grundrechtseinschränkungen und Kriminalisierung. Es soll dabei um die Zustände in Leipzig am 3. Juni 2023 gehen und die Folgen daraus. Der 3. Juni markiert dabei den Tag X nach der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren gegen Lina E. und weitere AntifaschistInnen. An diesem Tag kesselte die Polizei mehr als 1000 Menschen unter dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs und verhinderte damit eine Demonstration. Und in Berlin lädt wieder ein zum Antifa-Tresen nach Marzahn-Hellersdorf engagierte AntifaschistInnen in die Wurzner Straße 6 in Berlin für den 7. Juli. Das waren hier die Antifa-Nachrichten für den heutigen 6. Juli 2023. Schaltet auch nächste Woche gerne wieder ein. Bis dahin bleibt stabil und weitermachen und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?